Ja, die Kinder dürfen in den Kindergottesdienst gehen. Es scheint ihnen Spaß zu machen im Kindergottesdienst. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Wie vielleicht deine Woche auch gelaufen ist. Vielleicht bist du glücklich, vielleicht traurig, enttäuscht, frustriert, vielleicht einfach nur müde. Vielleicht leer. Sagst Akku leer. Wenn ich ehrlich bin, dann trifft das, glaube ich, alles im Moment auf mich zu. Das ist eigenartig, ne? Mal, dass man glücklich und leer zugleich sein kann. Aber der Mensch ist scheinbar ein komplexes Wesen, da gehen solche Dinge. Und gestern musste ich da noch bei bestem Sonnenschein diese Predigt hier schreiben, weil ich in der Woche nicht dazu gekommen bin. Und eigentlich wollte ich meinen Garten machen, ich wollte das Trampolin für die Kinder aufbauen. Das haben wir sogar noch geschafft mit vereinten Kräften. Wir wollten Monopoly spielen. Es klappt hoffentlich heute. Und dann schaute ich auf meine Kinder und dachte, das ist doch ein Leben. Sie können aufstehen, wenn sie wollen. Und wir, meine Frau und ich, wir hoffen immer, dass sie nicht vor 7 Uhr aufstehen. Besonders am Wochenende ist das sehr schwierig scheinbar. Sie können dann den ganzen Tag irgendwas machen, was ihnen gerade so Spaß macht. Sie haben keinen Terminstress, keinen Prüfungsdruck, keine Verantwortung. Und wenn sie dann irgendetwas wollen oder irgendetwas brauchen, dann kommen sie einfach zu mir oder zu meiner Frau und können das dann vortragen. Meine Frau ist sogar rund um die Uhr für die Kinder da. Wir passen auf, dass ihnen nichts passiert. Wir warnen sie vielleicht vor den Gefahren. Wir sagen ihnen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollten. Und das Einzige, was sie machen müssen, ist eigentlich nur so uns halbwegs vertrauen und gehorchen. Es ist schon manchmal schwierig, aber im Großen und Ganzen klappt das dann auch. Und dann geht es ihnen wunderbar, geht es ihnen bestens. Und dann denke ich, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und wo ich so denke, wird mir auf einmal bewusst, dass genauso wie ich auf meine Kinder blicke, so schaut Gott auf mich. Gott kümmert sich um mich. Er will nur mein Bestes, so wie ich nur das Beste für meine Kinder. Und ich brauche ihm eigentlich nur zu vertrauen und zu folgen. Und dann wird es wirklich gut. So wie Marcel das in der Kurzzusammenfassung von Psalm 23 schon gesagt hat. Und Daniel durfte ja letzten Sonntag hier über seinen Lieblingspsalm predigen. Und deswegen habe ich heute meinen Lieblingspsalm mitgebracht. Psalm 23. Darf ich bitten, dass ihr die Präsentation einblendet? Ich kenne diesen Psalm schon seit frühester Kindheit auswendig und ich hoffe, ihr auch. Wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt heute auswendig lernen. Es ist auch nicht so schwierig. Es ist kein sehr langer Psalm. Und wenn ich an Psalm 23 dachte, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dann dachte ich vor allen Dingen an ein sehr idyllisches Bild. Also ich weiß nicht, ob ihr so ein Bild schon mal gesehen habt. Früher gab es die so als kleine Kärtchen, die man in die Bibel legen konnte und so. Ich weiß, meine Oma hatte immer so eins. Und ich fand das Bild von frühester Kindheit immer so toll. Ja, eine Schafherde, ein Hirte, grünes Gras auf der Wiese. Der Hirte, der ist so mit seinem gekrümmten Schäferstab. Das wirkt alles so idyllisch, so friedlich, so ruhig. Und vielleicht ist da noch ein Schäferhund dabei, der treu neben dem Hirten sitzt. Hier ist, glaube ich, keiner dabei, aber es gibt auch solche Bilder. Und als ich mich da mit dem Psalm 23 ein bisschen näher auseinandergesetzt habe, merkte ich, dass ich da, glaube ich, die Perspektive ein bisschen falsch gewählt hatte und dass sie sehr beschränkt war, meine idyllische Perspektive auf Psalm 23. Mir war aufgefallen, als ich dann genau in den Text guckte, dass ich nicht das ganze Bild gesehen habe. Was ich nicht gesehen habe, waren die Wölfe, die um diese friedlich grasenden Schafe herum lauerten. hier so ungefähr. Und tatsächlich, wenn wir den Psalm genau lesen, dann merken wir, dass das nicht nur eitel Sonnenschein ist, der dort beschrieben wird, sondern dass dieser Psalm über finstere Täler, Todestäler spricht. Todesängste, Feinde und Knüppel kommen in diesem Psalm auch vor. Und deswegen möchte ich uns einladen, heute einen Psalm, diesen Psalm nochmal ganz anzuschauen, mit beiden Seiten. Und ich habe den Psalm so überschrieben: Ein Schaf singt, während die Wölfe heulen. Und das ist schon eigenartig. Also Psalm 23 ist ja ein Lied vom Hirtenkönig David geschrieben, und man ist ja versucht dann zu denken, dass er das so geschrieben hat, als er selbst noch mit seinen Schafen beschäftigt war und da im Gras lag und vielleicht seine Harfe dabei hatte und ein paar schöne Melodien angestimmt hat. Aber wahrscheinlich ist dieses Lied nicht in dieser Zeit entstanden, sondern in einer ganz anderen Zeit, nämlich in der Zeit, wo er nicht mehr Schafe gehütet hat, sondern die Verantwortung für das ganze Volk Israel hatte, eine Zeit, die gefährlich war, weil sein eigener Sohn sich auf das Ziel gesetzt hatte, seinen Vater zu entthronen und damit wahrscheinlich auch umzubringen und selbst König zu werden, der Sohn Absalom. Wir können in der Bibel kapitelweise lesen über diese schlimme Zeit in Davids Leben, wo sich der größte Teil des Volkes gegen David auflehnt, wegen dieser ganzen Intrigen von Absalom, wo David um sein Leben rennen muss und es eigentlich nur noch der Gnade Gottes und vielleicht der pfiffigen Schlauheit von ein paar Beratern von David gelungen ist, David da um Kopf und Kragen aus dieser Situation herauszuholen. Und hier in dieser Situation, wo er nicht weiß, wie es ausgehen wird, wo er nicht weiß, ob er morgen noch überleben wird und ob das Ganze alles irgendwie wieder mal gut wird, in dieser Situation, auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, schreibt David Psalm 23. Ein Schaf singt, während die Wölfe heulen. Und leider ist es oft umgekehrt. Ja? Wir heulen, während die Wölfe singen. Wir beißen die Zähne zusammen. Wir verkriechen uns vielleicht. David, er macht es anders. Er singt. Er singt, während die Wölfe heulen. Und wir wollen diesen Psalm jetzt auch mal zu Wort kommen lassen und hören, was David denn so singt in dieser schweren und angespannten Situation seines Lebens. Ich lese aus der Lutherbibel. Das ist der Text, den ich auch auswendig kann. Ein Psalm Davids. Der Herr, der Gott Israels, der Gott Jahwes, der Gott Jahwe, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein wunderbarer Psalm. Ein Schaf singt, während die Wölfe heulen. Ich möchte heute aus diesem Psalm 5 Gründe herausarbeiten und mit uns gemeinsam entdecken, 5 Gründe, Gott zu loben, während die Wölfe heulen, während der Gefahr, während Angst und Not, während Leid und Tod. 5 Gründe nennt David hier in diesem Psalm. Und er beginnt mit einer Feststellung: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, mir wird nichts fehlen. Es ist die Zusammenfassung und der Beginn dieser wunderbaren Lobeshymne auf den Hirten. Und man könnte eigentlich allein in diesem Vers schon eine sehr ausführliche Auslegungspredigt machen. Und ich habe auch schon mal eine gehört, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, über diese 5 Worte: Der Herr ist mein Hirte. Aber wir wollen heute den ganzen Psalm in den Blick bekommen. Gott, der Herr, der Gott Israels, Jahwe ist sein Name, er kümmert sich in vollkommener Weise um mich, wie ein Hirte um die Herde. Und dann führt David im Einzelnen aus, was das bedeutet. Er nennt aus meiner Sicht mindestens 5 Gründe, vielleicht sogar mehr. Könnt euch gerne da auch auf die Entdeckungsreise machen. Der erste Grund, den er nennt, warum wir Gott loben können, während der Gefahr, während die Wölfe heulen, ist: Mein Gott gibt mir Lebenskraft. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Beim frischen Wasser, da hat Luther versucht, ja, dieses Bild so nachzuzeichnen. Und dabei gibt es ein Wort, das echt schwierig macht, diesen Text überhaupt zu übersetzen, und zwar das Wort Ruhe. Also wir denken ja bei frischem Wasser so an plätschernden Bach, und vielleicht hat das dann auch Luther bewogen, das Wort Ruhe rauszulassen aus der Übersetzung, weil das irgendwie impliziert ist. Aber in Wirklichkeit geht es hier darum, es geht um einen Ruheplatz an einem frischen Wasserbach. Ein Ort, wo man abschalten kann. Ein Ort, wo man sich hinlegen kann und in Ruhe verdauen kann, für die Schafe natürlich, aber für uns auch ein Ort, wo wir wirklich zur Ruhe kommen, wo es still wird, wo wir nicht mal schnell beim Rennen uns in Isodrink reinkippen, sondern wo wir wirklich zur Ruhe kommen, wo wir uns in die Blümchenwiese legen können und dem Rauschen zuhören können. Und auch der Begriff erquickt meine Seele ist so voll. Ich finde es sehr schön, wie die Einheitsübersetzung es übersetzt hat. Sie sagt, er bringt meine Lebenskraft zurück. Ja, das erquickt meine Seele, das ist ja schon ein stehender Begriff geworden, aber manchmal verbirgt sich dann oder verschließt sich uns da auch die wahre Bedeutung. Aber ich glaube, dieses, er bringt meine Lebenskraft zurück, das ist es wirklich. Wenn wir total erschöpft und aus der Puste sind und wir kommen da an und wir können kaum noch gerade stehen und hecheln so vor uns hin, ja, dann ist da diese Ruhe, in die Gott uns einlädt, diese Stille, wo unsere Lebenskraft wieder zurückkommt. Oder wenn wir nach einer Zeit voller Erschöpfung, vielleicht schwerer Arbeit, uns hinlegen können, nachdenken können, ausruhen können und wir merken, dass wieder die Energie da ist, dass die Leere wieder gefüllt wird. Gott, er ist kein Sklaventreiber, der uns immer weiter treibt, bis wir nicht mehr können. Und er hält uns auch nicht nur bei Wasser und Brot, sodass wir gerade so nicht verrecken. Gott ist es auch nicht zu viel, uns Überfluss zu schenken. Der schaut da nicht so sehr auf die Kosten. Er will uns nicht einfach nur ausnutzen und dann fallen lassen, wenn wir nicht mehr weiter können. Gott ist ganz anders. Leider haben wir häufig so ein Bild von Gott. Ja? Gott, er will uns gebrauchen. Wir müssen dann dies und jenes tun und andere Dinge lassen und so weiter und immer fokussiert sein und immer das Richtige tun und immer auch im Dienst für andere Menschen unterwegs sein und für Gott. Und dabei verkennen wir, dass Gott der gute Hirte ist, dass er uns Lebenskraft gibt und uns nicht unser Leben nimmt oder unser Leben gebrauchen möchte, sondern dass er uns das Leben erst schenken möchte. Ja, vielleicht ist da auch eine Korrektur in deinem Gottesbild notwendig. Vielleicht versuchst du immer noch, Gott damit zu imponieren, wie sehr du dich verausgabst. Wenn das so ist, das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel, der Gott Davids, mein Gott, gibt mir Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Auftanken, Zeit zur Erholung. Und damit meine ich nicht nur, dass wir irgendwie abhängen und rumchillen oder nichts tun, sondern dass wir, ich habe das mal Gottes Wellnessprogramm genannt, dass wir in Gottes Wellnessprogramm einchecken. Dass wir uns Zeit nehmen für die Stille, für die Erholung mit Gott. Und das kann bei jedem ein bisschen anders aussehen. Aber es braucht diese Zeit. Es braucht diese Zeit, wo wir zur Ruhe kommen. Ich fand ein Bild von Billy Hanks sehr schön. Er hat das mal so beschrieben. Er sagte, manchmal machen wir stille Zeit so, wie jemand, der sein Auto tanken will und ständig, anstatt anzuhalten, immer um die Zapfsäule herumfährt. Und da ist vielleicht der Tankwart, der sagt, na gut, ich versuche mal da. Und dann versucht er da in dieses fahrende Auto ein bisschen Sprit reinzutun. Und so sind wir häufig auch mit Gott, selbst in unserer stillen Zeit. Ja, dann haken wir unsere Gebetslisten ab oder dann lesen wir unseren Bibelleseplan und machen ein Häkchen dran. Aber wir kommen gar nicht zur Ruhe. Ja, und dann wundern wir uns, dass der Tank leer ist. Wann haben wir uns das letzte Mal Zeit genommen, einfach still zu werden und anzuhalten? Zeit zu nehmen, wo wir nicht mehr funktionieren müssen, sondern wo wir einfach sein können. Wo wir vor Gott auch sein können. Vielleicht eine Stunde draußen in der Natur, vielleicht ein Spaziergang, vielleicht eine sportliche Aktivität, das kann sein, dass das uns hilft, zur Ruhe zu kommen vor Gott. Wo wir Gottes Schöpfung bewundern, vielleicht rausgehen aufs Feld. Wo wir vielleicht einfach in Ruhe Gottes Wort lesen, nicht nur um ein Häkchen zu machen, sondern um wirklich zu hören. Zu hören, was Gott sagt. Zu hören, was Gott wichtig ist. Zu hören, wie er die Dinge sieht, wie er vielleicht mich sieht. Nachzudenken, Dinge sacken zu lassen. Vielleicht Eindrücke festzuhalten und im Gebet noch einmal zu bewegen. Zu meditieren. Ja, ich weiß, dieses Wort meditieren, das hängt vielleicht manchen Leuten schon zum Hals heraus. Und es ist ja auch total schlimm missbraucht worden in letzter Zeit. Und ich meine mit meditieren nicht, dass wir, wie das heute verbreitet ist, uns leer machen, ja, dass wir uns auf nichts konzentrieren oder dass wir uns vielleicht auf uns selbst irgendwie konzentrieren und fokussieren und versuchen, irgendwelche inneren Kraftquellen anzuzapfen. Das ist nicht Meditieren im Sinne der Bibel oder im Sinne des christlichen Glaubens. Nein, Meditieren heißt, dass wir uns öffnen, dass wir uns Gott öffnen, dass wir uns Gottes Kraft öffnen. Wir lassen uns wieder füllen und wir machen uns nicht leer, sondern wir lassen uns füllen, wir lassen uns beschenken, wir lassen uns von Gott Lebenskraft geben. Eine Lebenskraft, die nicht aus uns selbst kommt, eine Lebenskraft, die von Gott kommt und die damit auch größer und stärker ist als unsere eigene Kraft und unser eigenes Vermögen. Mein Gott, gib mir Lebenskraft. Das wünsche ich mir. In Vers 3, der zweiten Hälfte, sagt er dann, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe das überschrieben, mein Gott führt mich den rechten Weg. Ein Schaf weiß nicht, wo es lang geht. Es braucht Führung, es braucht Orientierung und es braucht manchmal sogar Antrieb durch den Hirten. Meine Kinder, gerade wenn sie noch klein sind, sie wissen das auch. Sie wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Sie kennen viele Gefahren gar nicht. Sie wissen nicht, wo sie hingehen müssen. Sie wissen viele Dinge nicht. Und sie müssen mir vertrauen und folgen, dass ich ihnen den richtigen Weg zeige. Und ja, natürlich hoffe ich auch, dass sie lernen, dass sie zu reifen Erwachsenen werden und dass sie irgendwann ganz intuitiv die Gefahren erkennen, die ich auch erkenne. Dass sie immer mehr wissen, was gut und was falsch ist. Dass sie immer besser ein Leben führen können, das richtig ist. Und so ist es auch bei Gott. Gott weiß, wo es für dich und für mich hingeht. Er weiß, wofür er dich und mich geschaffen hat. Er weiß, wie die Welt funktioniert. Gott allein kennt den richtigen Weg für dich und für mich. Und das Tolle ist, dass Gott uns auf diesem richtigen Weg leitet und führt. Er lässt uns nicht allein, er sagt nicht, ich weiß schon, wie es richtig ist, aber mal schauen, ob ihr es selber rausfindet. Er führt uns. Und die Frage ist, warum macht er das? Und in diesem Psalm sagt David, um seines Namens willen. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass es uns gut geht, ja, darum geht es Gott auch, das ist ja in diesem Psalm sehr deutlich, aber es geht Gott um seine eigene Ehre. Er sagt, das ist eine Frage meiner persönlichen Ehre, es geht um meinen Namen, niemand soll mir vorwerfen können, ich kümmere mich nicht ordentlich um meine Schäfchen. Niemand soll mir vorwerfen, ich zeige ihnen nicht den richtigen Weg, ich zeige ihnen nicht, wie es richtig geht, wie sie ein gutes und richtiges Leben führen können. Wie macht Gott das? Ich denke, zuallererst macht er das in seinem Wort. Das ist die klarste Offenbarung, die wir von Gott haben. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Ich weiß, dass Das klingt so, als ob man jeden Sonntag hierher kommt und jedes Mal wird einem gesagt, man soll die Bibel lesen. Aber die Wahrheit ist, wenn die Bibel Gottes Wort ist, wenn sich Gott da drin offenbart, wie er ist, was ihm wichtig ist, wie er uns sieht, was wirklich zählt im Leben, ja, woher sollen wir denn sonst wissen, was richtig ist und wie wir leben sollen, wenn wir nicht die Bibel aufschlagen und da drin lesen, täglich. Wenn wir das nicht wirklich studieren, um den Dingen auf den Grund zu gehen und versuchen zu erfahren, was heißt das jetzt wirklich, was bedeutet das? Wenn wir die Bibel nicht auch auswendig lernen. Unsere Kinder sind da ganz fleißig. Sie lernen jedes Mal, wenn sie in die Kinderstunde gehen, einen Bibelvers auswendig. Und wir hoffen, dass sie diese Kernverse, diese Wahrheiten verinnerlichen, dass sie sie nicht nur in ihrem Kopf haben, sondern dass sie in ihrem Herzen ankommen. Und dass das etwas ist, das ihr Leben prägt und ihnen hilft, gerade auch in den Herausforderungen des Lebens, wenn wir vielleicht gerade nicht eine Bibel zur Hand haben, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass wir als Erwachsene, wenn wir Gottes Führung folgen wollen, wenn wir dieses gute Leben leben wollen, dass wir auch ganz bewusst Gottes Wort auswendig lernen müssen und dann natürlich auch befolgen, dass wir es ernst meinen. Und zwar nicht nur erst in den großen Fragen des Lebens. Das ist häufig, wie wir das machen. Ja? Also wir leben so vor uns hin und haben unser Leben völlig im Griff, so aus unserer Sicht. Und dann, wenn eine Schwierigkeit auftaucht oder eine Frage, die einfach zu groß ist, ja, bei jungen Leuten sind das vielleicht so Frage der Berufsfindung, Frage der Partnerwahl, ja, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich erlernen, vielleicht wo man hinziehen soll oder so. Und dann fällt einem ein, Mensch, man könnte ja Gott fragen. Gott weiß ja alles besser. Und die Schwierigkeit dabei ist oft, dass wir dann weitreichende Entscheidungen für unser Leben treffen müssen, aber Babys sind da drin, Gottes Stimme zu hören und zu verstehen. Wir haben gar keine Erfahrung damit, ja, weil wir es nicht geübt haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in den kleinen Dingen täglich in diese Übung kommen, zu hören, was Gott sagt, zu verstehen, was er meint, zu spüren, wo Gottes Herzschlag ist. Sich immer wieder zu fragen, was würde Jesus an meiner Situation machen? Ja, vielleicht habe ich ja eine Idee, was ich tun soll, aber ist das wirklich das, was Gott möchte? Und manchmal ist es nicht so einfach, eine gute Antwort zu finden. Ja, natürlich, es gibt Dinge, die in der Bibel ganz klar beschrieben sind. Also sollten wir vor die Entscheidung kommen, zu stehlen oder nicht zu stehlen, hoffentlich fällt uns dann rechtzeitig ein, dass es sogar eins der 10 Gebote ist, dass wir nicht stehlen sollen. Das ist relativ einfach. Aber schwieriger wird es dann vielleicht bei Fragen, die vielleicht nicht so eindeutig sind. Ja? Wie viel Alkohol darf ich trinken, zum Beispiel? Nur eins. Ja? Jesus selbst hat auch Alkohol getrunken. Und es ist auch nirgendwo in der Bibel ausdrücklich verboten, Alkohol zu trinken. Aber es ist ganz klar verboten, sich zu betrinken, zum Beispiel. Ja? Und für jeden ist das vielleicht auch anders. Und manche Leute machen es vielleicht so wie ich, die sagen, ich trinke gar keinen Alkohol, Punkt. Da komme ich gar nicht in die Gefahr, irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Muss man nicht machen, kann man. Ja, das sind Entscheidungen, die nicht so ganz klar sind. Und viele, viele mehr. Ja, bis hin zu, welche Kleider ziehen wir an. Das kann manchmal auch eine geistliche Frage werden. Und da müssen wir lernen, nah bei Jesus zu sein. Nah an seinem Wort zu sein. Um ein Gespür dafür zu bekommen, nicht nur, was ist erlaubt und was ist verboten, sondern ein Gespür dafür zu bekommen, was ist denn wirklich gut, was ist im Sinne Gottes, wie würde Jesus entscheiden, auch wenn wir kein klares Gebot oder Verbot in der Bibel haben. Und es ist so schön, dass wir diese Orientierung bei Gott haben. Er führt uns ja, er schenkt uns sein Wort, wo er sich uns offenbart, und es ist wirklich hilfreich, immer wieder sich damit zu beschäftigen, um nah dran zu sein und zu spüren, wie denkt Gott über diese Sachen. Und dann eben auch zu sagen, Mensch, wenn die Herausforderung da ist und wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann weiß ich, was das Richtige ist, weil ich nah an Gottes Herzen bin. Mein Gott führt mich den rechten Weg. Nun, alles, was wir bis jetzt besprochen haben, das klingt ja so, als ob David gar keine Probleme hat. Ne? Das war ja auch mein erster Gedanke damals, als ich über diesen Psalm nachdachte. Und da merken wir, das ist ein Trugschluss. Und David kommt in Vers 4 auf sehr große Probleme zu sprechen. Auch wenn wir Jesus vertrauen und nachfolgen, ist es keine Garantie dafür, dass wir keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine tiefen Täler in unserem Leben haben werden. Ganz im Gegenteil. Mein Gott begleitet und beschützt mich. Das ist die Verheißung. Ja, Er sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, oder andere Elberfelder übersetzt, Tal der Todesschatten, das finde ich so sehr bildlich, ja, wo der Tod über einem und um einem lauert und man vielleicht vorsichtig vor sich hingeht in einer tiefen, dunklen Schlucht und man weiß nicht, jeder Schritt kann der letzte sein. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Es ist interessant, dass in fast allen Übersetzungen dieser eine Satz, denn du bist bei mir, immer gleich übersetzt wird. Das scheint relativ einfach zu sein, relativ klar in diesem Psalm. Du bist bei mir. Ich fürchte mich nicht, nicht weil es nicht gefährlich ist, nicht weil es mal dunkel wird oder ich Angst habe, sondern ich fürchte mich nicht, weil du bei mir bist. Und dann führt er das auch nochmal weiter aus. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Der Hirte hat zwei Dinge in der Hand. Einen Stab und ein Stecken. Ein Stecken halt so eine Art Baseballschläger, ein Knüppel. Okay, ein Stab und ein Knüppel. Das tröstet mich. Ja, was heißt das? Ich denke, David als Hirte, der kannte das gut. Ja, der Stecken, der Knüppel, der sollte die Raubtiere abwehren. Wenn da wieder ein Wolf um die Ecke kommt, dann gibt es eins hinter die Löffel mit dem Knüppel. Aber es braucht doch einen Stab. Es ist ein schmaler Weg. Ja, das Schaf hat vielleicht Angst, den nächsten Schritt zu tun. Und der Hirte muss dann vielleicht ein bisschen mit dem Stab hinterher, so ne, ein bisschen schubsen oder vielleicht auch mal ziehen, wenn es zu nah in den Abgrund kommt. Und so das Schaf führen und antreiben, damit es durch dieses dunkle Tal hindurch auf dem richtigen Weg ans Ziel kommt. Ein wunderbares Bild. Ja, auch wenn wir mit Gott leben, gehen wir durch finstere Täler des Leides, des Todes und der Angst. Ein ganz klares Beispiel sind halt verfolgte Christen. Verfolgte Christen können uns da ein Lied von singen. Ja, sie sind auf dem richtigen Weg, sie folgen Jesus, sie vertrauen Jesus und trotzdem führt sie das durch ein schweres Tal der Angst. Ja, Angst, werde ich sterben, wenn ich nächsten Sonntag zum Gottesdienst gehe. Das ist eine reale Angst für viele Christen auf dieser Welt. Weil man nie weiß, ob da wieder eine Autobombe oder ein Selbstmordattentäter auch in der Kirche sitzt. Ja, wann kommen Sie vielleicht meinen Mann holen, der Pastor ist? Eine ganz reale Angst. Was wird aus den Kindern? Was wird aus mir, wenn er weg ist? Und Gott erholt uns nicht einfach raus aus diesen Todeszonen. Er kommt da nicht mit dem Helikopter und sagt so, okay, jetzt raus aus der Gefahr. Nein. Er kommt mit uns in die Gefahr. Und das ist letztlich auch, was Jesus gemacht hat. Er wird Mensch, Gott wird Mensch in Jesus. Und er setzt sich all diesen Todesängsten auch aus. Ist an unserer Seite, mit seinem Stecken und seinem Stab. Und er geht mit uns durch diese Gefahren. Er sucht keine Abkürzung, er sucht nicht den großen Show-Effekt mit dem Helikopter, oder der uns dann wie durch ein Wunder aus dem Ganzen herauszieht, sondern er führt uns durch Leid und Angst und Tod. Die Wölfe heulen, aber die Christen können singen, weil sie sich nicht zu fürchten brauchen. Nicht, weil die Gefahr so klein ist, sondern weil der Gott so groß ist, der bei ihnen ist. Er beschützt uns, er hält die Wölfe im Schach und er leitet uns den rechten Weg. Und ich glaube, gerade verfolgte Christen, die können uns ein Lied davon singen und berichten, was für ein Trost das ist, zu wissen, dass Gott bei mir ist in den schwersten Stunden meines Lebens. Jesus zu vertrauen, wenn alles gut ist, das ist eine Sache. Aber Jesus zu vertrauen, wenn wir nicht wissen, wie das alles enden wird. Wenn das Einzige, was uns hält, die leise Stimme von Jesus ist, die sagt, bleib mutig, geh den nächsten Schritt, ich bin bei dir. Hab keine Angst, ich halte die Wölfe im Schach, du kannst diesen Schritt gehen. Das ist eine ganz andere Sache. Und genau hier entscheidet sich, ob wir nur an Jesus glauben oder ob wir ihm wirklich vertrauen. Und hier ermutigt uns dieser Psalm. Mein Hirte begleitet mich und beschützt mich. Ich bin nicht allein. Ich bin sicher in Gottes Hand. Er wird mich nicht fallen lassen. Und das Interessante ist, der Psalm ist immer noch nicht zu Ende. Es geht hier weiter, als ob Gott sagt, das ist mir immer noch nicht genug, dass ich in den schwersten Stunden dabei bin. Es wird auch mal ganz fett gefeiert. Und hier wechselt das Bild im nächsten Vers von Gott dem Hirten hin zu Gott dem Gastgeber. Und David, er beschreibt das dann so: Du deckst vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Ja, mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott, er ist nicht nur da ganz klein tief unten, sondern er sagt, es gibt eine große Party am Ende. Es gibt am Ende den Sieg. Er deckt den Tisch, er salbt das Haupt mit Öl. Das waren alles Rituale damals, die einen Gastgeber kennzeichnen. Man könnte das so vorstellen, wie wenn jemand sagt, so, wir haben jetzt quasi ganz großen Erfolg gehabt und jetzt lade ich euch alle ein in ein tolles Hotel mit 5 Sternen und alles geht auf meine Kosten. Ja, und wir feiern das jetzt über Wochen, dass wir hier diesen Erfolg hatten, vielleicht in einem Unternehmen oder so. So ist das hier, was David hier beschreibt über Gott. Er sagt, Gott, er schenkt uns den Sieg, ja, angesichts der Feinde. Die Feinde können nichts mehr machen, sie sind besiegt, sie können nicht mehr eingreifen. Gott steht da drüber, er hat alles unter Kontrolle. Und er sagt, jetzt feiern wir das größte Fest. Ich glaube, es ist ein großartiges Privileg, in einer so wunderbaren Beziehung zum lebendigen Gott zu stehen. An wen können sich Menschen, die Gott nicht haben, wenden, wenn es ihnen schlecht geht? Vielleicht an den Arzt ihres Vertrauens, vielleicht an einen Psychiater, vielleicht an das Arbeitsamt, wenn sie arbeitslos sind. Wo finden sie Halt, wenn das Leben aus den Fugen gerät? Wenn sie ihre Arbeit verlieren? Wenn der Arbeitsmarkt den Bach runtergeht? Wenn vielleicht die Bank ihnen mitteilt, dass die Rente verzockt wurde? Wenn sie mit ansehen müssen, wie vielleicht ihr Ehepartner, vielleicht ihre Eltern oder ihre eigenen Kinder qualvoll an Krebs zugrunde gehen? Wo finden die Menschen Halt? Wir haben einen Gott, der mit uns durch diese Schwere hindurchgeht und so sagt, am Ende gibt es ein Fest. Am Ende wird es gut. Mein Gott schenkt mir den Sieg. Im Angesicht der Feinde, wenn die während die Wölfe heulen. Und dann die Zusammenfassung und der letzte Grund in Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Bei meinem Gott erwartet mich nur das Beste. Gutes und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist vielleicht nicht ganz das passende Wort für das, was dort im Hebräischen steht. Im Hebräischen steht ein ganz spezieller Begriff, der sehr, sehr schwer zu übersetzen ist. Und zwar meint es, liebende Treue, dass Gott hundertprozentig liebevoll ist und hundertprozentig treu zu uns ist. Es ist der Ausdruck von einem guten Herrscher, der seinen Untertanen wohlgesonnen ist und all seine Fähigkeiten dafür einsetzt, dass es ihnen gut geht. Er hält seine Versprechen und er kümmert sich ums Allerbeste. Gutes und liebende Treue und Barmherzigkeit, Huld, werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dieses Wort bleiben, ich weiß nicht, ob ihr eine andere Übersetzung habt, da steht manchmal zurückkehren. Es ist das gleiche Wort wie in Vers 3, die Lebenskraft, die zurückkehrt. Ich werde zurückkehren. Und ich glaube, das Bild, das hier verwendet wird, ist das Bild von nach Hause kommen. Und natürlich auch zu Hause bleiben, aber nicht im Sinne von, dass man nicht mehr vor die Tür geht, sondern man kehrt immer wieder zurück, man ist unterwegs und man kehrt immer wieder nach Hause zurück, weil zu Hause erwartet einen ein liebevoller Vater, der sich um alles kümmert. In Gottes Gegenwart, da werden alle Ängste, alles Leid, alle Gefahren so winzig, so unbedeutend. Bei ihm sind wir sicher, bei ihm sind wir immer und für immer geborgen. Bei ihm erfahren wir nur das Gute, nur Treue, nur Liebe. Nur Gnade, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er ein guter Hirte ist, weil er ein wunderbarer Gott ist. Dieses Bild von zu Hause, das leuchtet hier auf. Ja, nicht so ein Schweben auf Wolke 7, wie wir manchmal vielleicht über den Himmel denken, sondern ein wunderbares Zuhause, wo man immer wieder zurückkommen kann. Ich möchte uns einladen, gerade wenn wir vielleicht schon lange Christen sind, darüber nachzudenken, ist das wirklich ein Zurückkommen, wenn wir Gottes Nähe suchen? Ist das ein Nachhausekommen? Oder ist uns der Mann immer noch fremd? Ist uns Gott immer noch ein Fremder, irgendwie ein Unnahbarer? Gott, er lädt dich heute ein und er sagt, komm nach Hause. Da ist es wirklich gut. Du kannst immer wieder zurückkommen. Kannst auftanken, kannst Kraft bekommen, kannst Halt erfahren. Gott lädt uns ein, zu sich nach Hause, in seiner Nähe zu leben. Lasst uns festhalten an Jesus, dem guten Hirten. Vielleicht hast du das Zuhause bei Gott noch gar nicht gefunden. Vielleicht gehörst du noch gar nicht zu Gottes Familie. Wenn nicht, Gott lädt dich heute auch ein. In Jesus Christus hat er das möglich gemacht, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, sein Leben ihm anvertraut, ihm vollkommen vertraut und folgt, dass er Teil von Gottes Familie werden kann. Jesus hat das so gesagt, ich bin der gute Hirte. Da ist wieder das Bild. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben für dich und für mich gegeben, damit wir nicht mehr sterben müssen, sondern in Beziehung zu Gott leben können. Und das heißt dann weiter in Johannes 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vielleicht kannst du es in einem kurzen Gebet, diese Entscheidung, wenn du sagst, ja, ich will das, ich will zurückkommen, ich will zu Gott zurückkommen, kannst du in einem kurzen Gebet zum Ausdruck bringen, vielleicht mit diesen oder anderen Worten. Gott, du weißt, ich bin kein Unschuldslamm. Ich habe mich versucht durchzubeißen, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen, aber ich schaffe es nicht allein. Ja, ich bin schuldig geworden, an meinen Mitmenschen und vor dir, weil ich dich und deine Güte ignoriert und verachtet habe. Es tut mir so leid. Bitte vergib mir meine Schuld und nimm mich in deine Familie auf, durch deinen Sohn Jesus Christus. Jesus, ich vertraue dir heute mein Leben an und bitte dich, dass du mein guter Hirte wirst, der mich durchs Leben in mein ewiges Zuhause bei Gott führt. Danke, dass du das alles für mich gibst und ich dir bedingungslos vertrauen und folgen kann. Amen. Das ist ein kurzes Gebet, das ist nur ein Beispiel. Aber so oder ähnlich kannst du das heute vor Gott sagen. Und das Tolle ist, Jesus, er wartet nur darauf. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, von einem Mann, der 100 Schafe hat und eins verliert und der sich dann bei Nacht und Nebel auf den Weg macht, um dieses eine Schaf zu finden und als er zurückkommt, eine riesige Party schreibt und er schmeißt und er sagt, genau so freut sich der ganze Himmel, wenn ein Mensch zu Gott nach Hause zurückkehrt. Gott lädt dich ein, zu diesem Fest zu ihm nach Hause zu kommen. Ein Schaf singt, während die Wölfe heulen, über seinen großartigen, fürsorglichen und wunderbaren Hirten. Und ich hoffe, ich und du können heute in dieses Lob Gottes mit einstimmen, dieses Gebet im Vertrauen und in der Zuversicht mitbeten, auch wenn noch nicht alle Probleme gelöst sind, auch wenn noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden sind, wenn noch nicht aller Widerstand der Feinde und Wölfe gebrochen ist. Denn mit Gott stehen wir schon auf der Siegerseite und wir dürfen Jesus vertrauen, dass er mit uns an sein Ziel kommen wird. Amen. Ich möchte uns einladen in eine Gebetsgemeinschaft. Und wenn du laut oder leise zu Gott beten möchtest, vielleicht dieses Gebet zu sagen, Jesus, ich will zu dir nach Hause zurückkehren. Vielleicht wieder nach Hause zurückkehren, weil du das Gefühl hast, da ist eine Distanz entstanden. Vielleicht möchtest du einfach Danke sagen für das, was Jesus für dich getan hat und was er für dich bedeutet. Vielleicht hast du mit David auch all diese Schwierigkeiten schon erlebt und gemerkt und dieses Vertrauen in Jesus ist gewachsen und du sagst, ich möchte dich preisen, Jesus, dafür, dass du so ein großer Hirte bist. Jetzt ist die Zeit dafür. Wir wollen uns ganz bewusst diese Zeit nehmen und in lauten oder leisen Gebeten unseren Herrn anbeten. Lass uns aufstehen dazu.